jedes Alter hat seine Reize. Also jedes Alter ist schön. Ich weiß, ich hätte nicht Kinder haben können und gleichzeitig Karriere machen. Ich war noch nie eine sogenannte Rampensau. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich gehöre hierher in Deutschland.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der schwedischen Sängerin und Schauspielerin Bibi Jones in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Bibi. Erst einmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem diesjährigen 95. Geburtstag, den man gar nicht glauben kann, wenn man dir so begegnet und dich erlebt.
Danke dir, das ist sehr lieb. Ich freue mich sehr, dass du den Weg nach Pullach gefunden hast. Ich wohne ja nicht in München, ich wohne in Pullach.
Naja, aber ich glaube, wenn ich Pullach gesagt hätte, dann würden viele Zuhörer in Hamburg oder in Berlin denken, wo ist denn jetzt Pullach?
Pullach ist da, wo BND war.
Genau.
Das Pullach ist eine sehr wichtige Stadt.
Die Spione. Du bist 1929 an einem kalten Januarmorgen auf dem Bauernhof deiner Großeltern in Björskog in Schweden geboren, Sternzeichen Wassermann. Damals hatten deine Eltern noch keine eigene Wohnung und zogen erst ein Jahr später mit dir in das nahegelegene Städtchen Arboga, welches so 150 Kilometer westlich von Stockholm liegt. Dort seid ihr insgesamt 11 Mal innerhalb der Stadt umgezogen, habt aber deine Großeltern immer mal wieder auf dem Bauernhof besucht. Dein sehr strenger Vater betrieb ein Fuhrunternehmen, deine Mutter war Hausfrau und hielt sich bei den Konflikten und Entscheidungen immer etwas zurück. Du wurdest auch schon mal als Dreijährige alleine zum Einkaufen geschickt oder auch mal alleine daheim gelassen. Also du wurdest sehr schnell selbstständig. Du warst eine brave, aber sehr selbstbewusste Einzelgängerin und verbrachtest viel Zeit damit, hast gezeichnet, gebastelt und musiziert, also viel Zeit daheim. Auch später als Teenager haben dich Partys und Jungs nicht so wirklich interessiert. 1942 mit 13 bist du bei einem Charity-Wettbewerb aufgetreten und hast trotz Ausfall des Mikrofons für deinen Gesang den ersten Preis gewonnen, worauf man dir sofort das Angebot machte, in einem Amateurclub aufzutreten. Deine Schule hat es dir aber leider nicht erlaubt und so musstest du es heimlich machen. War es die große Leidenschaft für die Musik, die dich dazu trieb, oder war es die Sehnsucht nach dem Rampenlicht?
Das war bestimmt keine Sehnsucht nach dem Rampenlicht. Ich war noch nie eine sogenannte Rampensau. Also ich muss nicht unbedingt auf der Bühne stehen, musste es auch nie. Natürlich, wenn man auf die Bühne rauskommt und wenn man die Wärme vom Publikum spürt, ist es schon was Schönes. Aber am wohlsten habe ich mich immer in einem dunklen Musikstudio gespürt. Also das ist ja nur möglich, wenn die Musik im Voraus aufgenommen ist, was es ja meistens wird. Da hört man die Musik durch Kopfhörer. Und da in so einem dunklen Studio, da konnte ich mich total drauf konzentrieren, zu versuchen, etwas rüberzubringen.
Deine Zeit als Teenager war ja auch die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Deutsch wurde euch Schülern als erste Fremdsprache gelehrt. Hast du im sogenannten Deutschland gegenüber wohlwollend neutralem Schweden etwas von dieser entsetzlichen Zeit überhaupt mitbekommen? Wurde in der Schule viel darüber gesprochen? Habt ihr viel erfahren oder ging der Krieg ein bisschen spurlos an dir vorüber?
Also man kann nicht sagen, dass der Krieg spurlos an mir vorüberging. In der Schule wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Meine Eltern haben auch nicht mit mir drüber gesprochen. Aber meine Eltern haben immer Radio gehört. Da kamen ja jeden Tag Kriegsberichte. Aber ich hatte eine Tante, die Schwester von meinem Vater, die hat mich ein bisschen aufgeklärt. Die hat dauernd darüber geredet, dass es in Deutschland einen Mann gab, der Schreckliches vorhatte Und was diese Tante mit diesem Mann anstellen würde, das kann ich hier nicht weitergeben.
1947 mit 18 hast du deinen Realschulabschluss gemacht und plantest mit deiner Cousine nach Stockholm an eine Kunstschule zu gehen. Zuvor trat aber auf einer Freilichtbühne ganz in eurer Nähe ein Ensemble auf, was du also über alles geliebt hast. Wie hießen die nochmal?
Vorrat Jeng.
Ja, Vorrat Jeng. Und nach dem Auftritt sprach dich und deine Freundin eines der Bandmitglieder an und fragte, wo man denn hier so einen Kaffee trinken könnte und kam mit euch ins Gespräch. Und deine Freundin plapperte gleich drauf los und schwärmte von dir und erzählte, dass du sogar Klarinette spielen könntest und singen und dass ihr bald in Stockholm leben würdet. Und dann schrieb er dir die Telefonnummer des Ensemblechefs auf den Zettel und sagte, wenn du in Stockholm bist, sollst du dich gleich mal melden zum Vorspielen. Das hast du auch gemacht und ein bisschen gezögert, aber dann hast du dich irgendwann mal gemeldet. Und wie war das denn da so, als du zum ersten Mal da vorsprechen musstest?
Ja, also das mit der Klarinette war so, plötzlich hatte ich das Gefühl, ich möchte Klarinette spielen lernen. Und ich habe einen ganzen Sommer in einer Gärtnerei gearbeitet und habe Unkraut in einem Erdbeerfeld sauber gemacht. Und da habe ich Geld für eine Klarinette gesammelt. Und dann habe ich einen Militärmusiker beauftragt, mich zu unterweisen. Warum das so für mich so wichtig war, habe ich nicht begriffen. Aber gerade dadurch, dass ich ein bisschen Klarinette gespielt habe, kriegte ich die Chance, bei Vorrat Jeng vorzusingen. Und das gehört also zu meinem Schicksal.
Warst du wahnsinnig aufgeregt? Weil die haben dich ja dann genommen.
Ja, die haben mich genommen, aber nicht sofort. Nicht sofort. Als ich zuerst hatte, die haben gar nichts gesagt. Ich habe St. Louis Blues gespielt und die Jungs haben mich begleitet. Das war sehr schön. Aber die beiden Chefs vom Ensemble, die haben gar nichts gesagt. Die haben gesagt, also wir melden uns. Also in Amerika sagt man, don't call me, I'll call you. So ungefähr. Und ich war überzeugt, da wird nichts. Aber es wurde doch was. Denn der ist ein Mädchen, der war... Das Ensemble bestand aus 3 Mädchen und 7 Jungs. Und das eine Mädchen, die noch auf der Schule war, kriegte keine Genehmigung von der Schule, mit auf eine Nordland-Lappland-Tournee zu gehen. Mhm. Und ich wurde angerufen und die haben gefragt, ob ich einspringen würde. Und natürlich würde ich.
Dein Papi hat es dir ja dann nicht erlaubt, du hast es trotzdem gemacht und bist sozusagen ja trotzig einfach da mitgefahren. Und das war ja eine Tournee nach Lappland mit einem Bus oder Heizung bei minus 42 Grad in einem Hotel ohne Wasser, ohne Toilette. Und dein Papi wollte ja irgendwie, dass du so einen richtigen Beruf erlernst. Und als ihr dann wieder zurückkam, hat sich auch das alles aufgelöst, das Ensemble. Und dann bist du doch wieder brav in deine Zeichenschule und dann auch in ein Modeatelier, also in ein Schneider-Handwerksatelier zurückgegangen und hast einfach, ja, ganz brav den Weg weiter verfolgt, den dein Papi sich so ein bisschen für dich vorgestellt hat. Du hast dann aber auch in einem Schallplattenladen gearbeitet und konntest da, auch weil noch nicht so viel los war, oft so die geliebte Musik von Ella Fitzgerald hören. Und irgendwann hat das Schicksal das so gewollt, dass du auf einmal die große Chance bekamst, mit der Karl-Hendrik-Norin-Band mitzuwirken und die neue Sängerin von denen zu werden und 3-mal in der Woche aufzutreten. Und dann kamen auch Schallplattenverträge hinzu und ein Lied ist auch in der USA sehr bekannt geworden. Und ein Jazzmagazin hat sich auch wirklich mit guten Kritiken über dich regelrecht überschlagen. Glaubst du denn an so Vorbestimmung, an Zufall? Also war das alles fließend in deinem Leben, so wie du es dir erträumt hast?
Ich hatte nie einen cleveren Manager, der mich verkauft hat. Es kam alles auf mich zu, durch ganz merkwürdige Zufälle. Vielleicht sind es keine Zufälle, vielleicht ist es Fügung, ich weiß es nicht. Ich habe immer auf meine innere Stimme gehört, die mir gesagt hat, was ich tun soll oder wie ich mich entscheiden soll. Oder ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Und das war vielleicht gut, denn auf Umwegen kam es so, wie ich es wollte.
Ebenfalls 1951 meldete sich der Süddeutsche Rundfunk aus Stuttgart bei dir und lud dich ein, mit dem neu gegründeten Südfunk-Tanzorchester als erste Solistin Aufnahmen zu machen. Da du nicht nur die Musik liebst, sondern auch das Autofahren, bist du also mit deinem neuen grünen Volkswagen von Stockholm bis nach Stuttgart gefahren und lerntest auch erstmal so die Autobahnen kennen. Die gab es ja gar nicht so in Schweden. Und du hast auch erleben müssen, was der Krieg hier in Deutschland angerichtet hat. Wie hast du dieses Land und die Menschen damals empfunden?
Es war für mich ein Schock, so zu sehen, was das Krieg da alles gemacht, alles verändert hat. Also die Ruinen, wohin man auch guckte, waren Ruinen und vor allem diese Löcher in den Häuserwänden. Das war schrecklich zu sehen. Aber ich habe ganz, ganz liebe, nette Menschen kennengelernt, die alle so glücklich waren, dass der Krieg vorbei ist. Ich meine, ich kann es verstehen. Aber dann habe ich, erst dann habe ich begriffen, was dieser Krieg war, wie schrecklich das war. Aber ich bin so glücklich, dass ich gerade zu dieser Zeit nach Deutschland gekommen bin und ich konnte so mit den ganzen Aufbau hautnah miterleben.
Dieses Jahr 1951 war ja auch geprägt von Wandlung und Bewegung. Denn durch einen überraschenden Besuch entfernter Verwandter aus den USA bei deinen Eltern erfuhren diese von deinem großen Amerikatraum. Kurzerhand ermöglichten sie dir die Einreise in die USA auf längere Zeit, bürgten für dich und besorgten alle notwendigen Papiere. Nach einem weiteren Auftritt beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart bist du die ersehnte Reise in die USA im November 1951 mit dem Schiff angetreten und mit $240 in der Tasche ausgewandert. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Du warst ja schon 22, also volljährig, und konntest selber entscheiden, aber dennoch war ja die USA nicht gleich um die Ecke.
Ich weiß gar nicht, was ich vermutlich meinen Eltern damit getan habe. Also ich bin überzeugt, dass mein Vater inzwischen sicher war, dass ich bestimmt nicht unter die Räder kommen würde. Er hat verstanden, also wie wichtig der Gesang für mich ist. Und ich kann mich erinnern, als ich wegfuhr, ich musste ja vom Göteborg mit dem Gripsholm nach Amerika. Meine Eltern haben mich gefahren nach Halsberg. Von dort musste ich mit dem Zug nach Göteborg. Und das war an einem nebligen Novembertag. Meine Mutter hat geheult und mein Vater sagte, heule nicht, sei doch froh, dass unsere Tochter die Welt sehen darf. Der hat gar nicht gezeigt, wie er sich selbst gefühlt hat. Und ich glaube, ich habe es nicht begriffen, wie schwer das für sie war.
Ich bin Anfang der 80er Jahre, 30 Jahre nach dir, auch nach New York gegangen und habe dort Modedesign studiert. Und für mich war das auch das erste Mal in New York damals. Also ich habe es mir nicht vorher anschauen können, also ähnlich wie bei dir. Ja. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht über Heimweh, über das monatliche Geld, ob das reichen würde, ob ich nette Leute kennenlerne, ob ich zwischendurch mal nach Hause fliegen darf. Heute frage ich mich manchmal, wie das so überhaupt sein hat können, so einfach ohne Angst, ohne irgendwelche Gedanken einfach dahin zu gehen. Wie erging es denn dir auf deiner neuntägigen Anreise auf dem Meer? Warst du aufgeregt, was dich erwarten würde? Und war es bei deiner Ankunft in New York so, wie du es dir immer vorgestellt hast?
Eigentlich nicht. Ich hatte einen riesengroßen Amerika-Koffer, damals natürlich ohne Räder, den man einfach tragen musste. unmöglich im Grunde. Aber dieses Moment, wo das Schiff in den Hafen von New York reinfuhr, das war ein ganz besonderes Moment für mich. Das war 5 Uhr morgens und die rötliche Sonne, die da hinter den Skyscrapers da,
Wolkenkratzer?
Hinter den Wolkenkratzern, die da wie Silhouette da standen. Das war ein Blick, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Und ich stand plötzlich, dann wurden wir gefahren zum 42nd Street und ich stand einfach da auf dem Bürgersteig mit meinem schweren Koffer und wusste nicht, wo ich hin sollte. Ich hatte in Schweden einen schwedischen jungen Mann kennengelernt, der vor mir nach New York gegangen war. Der war ein sehr guter Sänger und der war zu Besuch seinen Eltern in Schweden, habe ich zufällig kennengelernt. Als er hörte, dass ich nach New York komme, sagte er, ich gebe dir meine Telefonnummer und meine Adresse. Wenn du kommst, wenn du Hilfe brauchst, sollst du dich melden. Und da dachte ich, na gut, dass ich jetzt seine Adresse habe, seine Telefonnummer. Da gab es, wo ich stand, keine Telefonzelle, aber auf der anderen Straßenseite. Aber wie sollte ich da hinkommen mit meinem schweren Koffer? Und den da stehen lassen wäre ja auch nicht gut. Aber zum Glück hatte ich seine Adresse auch. Und da fuhren ja ständig Taxis vorbei. Ich bin in ein Taxi gestiegen und bin zu seiner Adresse gefahren. Hab da geklingelt, da hat eine ältere Dame die Tür aufgemacht. Da hat da ein möbliertes Zimmer gemietet. Und die sagt, nee, der ist im Moment nicht da, der ist verreist 3 Tage. Und dann fragte sie, ob sie mir sonst irgendwie helfen konnte. Ich sage, ja, ich bin gerade aus Schweden gekommen und ich muss heute Nacht irgendwo schlafen, ob sie mir vielleicht ein Hotel empfehlen könnte. Und da sagte sie, ach, wissen Sie, kommen Sie und schlafen Sie in seinem Zimmer, bis er wiederkommt. Der hat bestimmt nichts dagegen. Das war natürlich mein Glück, denn so habe ich ein bisschen Geld gespart. Ich hatte ja nicht allzu viel Geld.
Ja, und er hatte ja auch nette Freunde vorgestellt. Du bist mit denen viel unterwegs gewesen, hast sehr viel gelacht und sogar einmal Ella Fitzgerald in einem Jazzclub live erlebt, also dein großes Vorbild.
Ja.
Und hast dich sogar mit ihr unterhalten können. Wieder half dir ja auch damals so ein bisschen das Schicksal oder wie du sagst, der Zufall. Du bist bei einem Spaziergang dem später weltbekannten belgischen Jazzmusiker Tots Tielemans begegnet, den du zuvor in Stockholm kennengelernt hattest. Er lud dich gleich ein, mit ihm Freunde in Haarlem zu besuchen, die so eine erfolgreiche Jazzband hatten und weitete somit auch ein bisschen dein Netzwerk aus. Die Agentin von deinem Sängerfreund Kai nahm dich in ihre Agentur auf und gab dir erstmal Tabletten, damit du, weil du warst ihrer Meinung nach zu dick. Du musstest schlank werden, um Karriere zu machen. Also da war wahrscheinlich Amerika, nehme ich an, schon ein bisschen strenger als Deutschland. Oder das Schönheitsideal war schon ein anderes. Hattest du dich denn eigentlich bis dato immer als hübsch und sozusagen eigentlich okay, in Ordnung empfunden? Und wie bist du denn mit diesem plötzlichen Druck, nicht nur in der Leistung der Musik zu performen, sondern plötzlich musstest du auch noch dir Gedanken machen, wie deine Figur ist? Wie
das
bist
war
du damit
für mich neu. Das war für mich neu. Ja, sie hat mir Tabletten gegeben. Ich habe die natürlich genommen, hatte keine Ahnung, was für Wirkstoff das war. Und ich konnte nicht schlafen. Statt schlafen hatte ich das Gefühl, ich fliege über die Dächer. Ich weiß nicht, was das war, Ephedrin oder irgendetwas. Ich habe es auf jeden Fall sofort abgesetzt. Also das war nichts für mich.
Aber trotzdem noch mal der Druck, dieses Schönsein. Wie hast du das da empfunden? Also hast du dir vorher überhaupt Gedanken gemacht?
Überhaupt nicht. Ich habe da keine Gedanken gemacht. Und ab jetzt auch nicht im Grunde. Diese dummen Tabletten habe ich einfach nicht genommen und habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt zu dick bin.
Also das hat dich nicht verunsichert?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Nur 2 Monate nach deiner Ankunft in New York hattest du bereits dein erstes Fernsehengagement bei einem New Yorker Lokalsender, der täglich die Ted Steele Show ausstrahlte. Dort durftest du 1 Woche lang täglich live amerikanische Evergreens auf Schwedisch singen. Das Glück begleitete dich auch weiterhin und durch eine Empfehlung deiner schwedischen Plattenfirma lerntest du eines Tages den Direktor, deren Repräsentanz der RCA Victor Plattenfirma kennen, oder? Das so hieß diese Repräsentanz von eurer Plattenfirma, oder? RCA Victor? Hieß die so?
Nein, es ist nicht ganz so. Ich hatte in Schweden einen Schallplattenvertrag mit His Master's Voice und in Amerika war RCA Victor ihr Repräsentant.
Genau, und da der Direktor.
Und ich hatte, als ich ging, die haben mir einen Brief mitgegangen, also ein Letter of Introduction. Mhm. Und mit diesem Brief könnte ich zu RCA gehen.
Ah, okay.
Ich habe das auch getan, aber ich war an der völlig falschen Stelle. Wo ich landete, der hatten überhaupt nichts mit Schallplatten zu tun, sondern mit Fernseher und Kühlschränke und weiß nicht alles. Es war ein Mr. Edgar, und als er mich sah und hörte, dass ich aus Schweden komme, sagte er, Sie müssen uns unbedingt besuchen, denn meine Frau lernt Französisch. Also das, er hat gemeint, also Europa
ist Französisch.
Ist Französisch, oder?
Alle sprechen Französisch in Europa, ja.
Naja, und der bat mich um meine Telefonnummer. Und das vergesse ich auch nie. Das war an einem Freitagabend, saß ich da in meinem Downtown-billigen Hotel und ich hatte genau $20 übrig und wusste nicht, was ich tun sollte. Und per Zufall klingelte das Telefon. Das war der Mr. Edgar, der sagte, wollen Sie uns nicht übers Wochenende besuchen? Und am nächsten Tag bin ich dann mit dem Zug nach Scarsdale, das ist etwa 1/2 Stunde mit dem Zug nördlich von New York, bin ich dahin gefahren. Mr. Edgar hat mich in seinem schwarzen Cadillac abgeholt am Bahnhof und wir fuhren in die Windham Road Nummer 12. Und da habe ich seine Frau kennengelernt. Das war so eine Begegnung, wo gleich die Chemie stimmt. Also ich habe sie gemocht und ich hätte sie am liebsten gleich umarmt und sie wahrscheinlich mich auch. Auf jeden Fall, ich sollte am Sonntag zurückgehen nach New York und da sagte Mrs. Edgar, mein Mann geht 1 Woche nach Kalifornien auf Businessreise, wollen Sie nicht die Woche bei mir bleiben? Und ich blieb 1,5 Jahre.
Also du hast dort wohnen dürfen.
Ich habe da wohnen dürfen. Sie wurde quasi wie eine Tochter aufgenommen.
Und die hatten ja auch einen Sohn. Der war, glaube ich, 4 Jahre jünger wie
der
du.
Der war 4 Jahre jünger.
Und wie man so ein bisschen lesen konnte über dich, waren die auch eventuell interessiert, dass ihr euch ein bisschen verliebt. Aber zu dem kam es ja nicht. Aber ihr
Nein,
seid gute Freunde.
Nein, das kam ja, also geknistert hat es weder bei ihm noch bei mir. Aber wir wurden sehr gute Freunde. Und er war auch Einzelkind, hat sich gefreut, eine Schwester zu haben. Ja. Und für mich war es schön, jetzt einen Bruder zu haben.
Unglaublich aber war, im Februar 1952, also 3 Monate nach deiner Ankunft, folgte bereits ein Plattenvertrag und kurz darauf hast du deinen ersten amerikanischen, also Song auf einer Schallplatte singen dürfen, nämlich 2 Balladen, die auch extra für dich geschrieben wurde. Ab dem Moment war es ein leichtes, eine Agentur zu finden. Also man brauchte natürlich auch immer noch mal eine Agentur, die einen so vermittelt. Und die haben dir dann sofort super Engagements kreuz und quer in den größten Städten der USA sowie auch in Kanada besorgt. Unter anderem Auftritte auch im New Yorker Nachtclub Blue Angel. Zusammen mit den damals noch unbekannten Größen wie Eartha Kitt oder Harry Belafonte. Allerdings bestand deine Agentur darauf, deinen Namen zu ändern. Eigentlich lautete er nämlich Gunn Birgit Johnson. Aber die Agentur sagte, dass so viele Schwarze Johnson hießen und du demnach auf keinen Fall so heißen kannst. Du musstest dir das Wohl oder Übel gefallen lassen, musstest dich fügen. Und von dem Moment an hieß du Bibi Jones.
Das stimmt.
War das denn so deine erste Konfrontation mit dem Rassismus in den USA?
Ja, war es vielleicht. Aber ich möchte gerne erzählen, wie es zu meinem Plattenvertrag kam. Das ist etwas, was nur in Amerika geschehen kann. Diese Managerin, die ich hatte, die hatte eine Freundin und sie war verheiratet mit Gordon Jenkins, war ein sehr bekannter Musiker, Komponist, Arrangeur. Ich kannte den Namen und durch seine Frau kriegte ich eine Chance, bei ihm vorzusingen. Und er war Musical Director für Decca Records. Und ich habe ein schwedisches Volkslied gesungen, was ich meinte, zu mir passt. Ich hätte natürlich etwas einen amerikanischen Evergreen singen können, da hätte er mich begleiten können, aber nee, ich wollte unbedingt dieses kleine Lied singen. Auf jeden Fall, ihm gefiel mein Gesang und er wurde mich, der hat mir einen Vertrag mit Decca Records angeboten, aber ich war ja in Schweden gebunden bei His Master's Voice, also hatte RCA Victor ein Vorrecht. Und dieser Gordon Jenkins rief bei RCA an und sagte, ich habe hier ein Mädchen aus Schweden, die möchte ich gerne produzieren. Und ohne dass die mich weder gehört noch gesehen hatten, bekam ich sofort einen Vertrag mit RCA Victor. Und der Gordon Jenkins, er sagte dann, er steckte mir $2,000 in die Hand und sagte, hier Mädchen, lass dir Arrangements schreiben, kauf dir Bühnenkleider und sehe zu, dass du auftreten kannst und das Geld kannst du mir irgendwann mal zurückgeben.
Also obwohl er dich nicht sozusagen produzieren konnte, weil die anderen schnell mal zugegriffen haben.
Nein.
Die haben wahrscheinlich gedacht, oh, wenn der die haben will, dann nehmen wir die lieber schnell. Und trotzdem hat er dir geholfen.
Ja, ja, das ist
eigentlich eine wunderbare, rührende Geschichte.
Aber naja, und dann kam ich zu Blue Angel und das vergesse ich auch nie. Ich kam zu meinem ersten Abend dahin. Da lag in meiner Garderobe ein Telegramm. Jemand wünscht mir alles Gute für den Job her. Und das war unterschrieben von einem Mann, der hieß Harry Belafonte. Ich hatte keine Ahnung, wer Harry Belafonte ist. Der war überhaupt nicht bekannt und das hat sich herausgestellt, dass er in diesem Programm war. Aber ich wohnte ja in Scarsdale bei der Familie Edgar und mein Bruder hat mich immer zum Club gefahren und als ich fertig war, sind wir gleich zurückgefahren, nach Hause gefahren und so bin ich nie dazu gekommen, meine Kollegin im Club näher kennenzulernen.
Trotzdem noch mal zurück auch zu dem Rassismus. Du hast ja auch damals die Ehrenbürgerschaft der Stadt New Orleans erhalten, da dein dortiges Auftreten genau 100 Jahre nach dem dortigen Engagement einer sehr erfolgreichen schwedischen Sängerin namens Jenny Lind stattfand. Also dieses Schwarz-Weiß, dieser Rassismus, dein Name fühlte und dann natürlich auch diese Ehrenbürgerschaft, fühlte es sich für dich nicht irgendwie eigenartig an, in so einem Milieu von so vielen schwarzen, talentierten Musikern auch aufzutreten und dich begleiten zu lassen? Die waren ja da in deiner Welt.
Ja, ja,
natürlich. Aber trotzdem wusstest du ja, die dürfen nicht auf die gleiche Toilette, die müssen vielleicht sogar in einen anderen Bus einsteigen. Oder ist dir das gar nicht so aufgefallen?
Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also für mich waren die Schwarzen völlig normale Mitmenschen. Auch die Edgars hatte eine Putzfrau, die schwarz war, die sehr lieb war und die gut behandelt wurde. Also die Familie Edgar hatten gar keine Rassenprobleme und ich war mit Menschen, die kein Problem drin sahen.
Aber du hast ja dann diesen Namenswechsel machen müssen. Ja. Und man sagte dir ja sogar, warum du nicht so heißen.
Genau. Ich habe
wie fühlte sich das für
Ich habe das gar überhaupt nicht, nicht verstanden, aber ich habe ja keine andere Wahl.
Ja, ja, klar, natürlich. Aber das war also sozusagen in deiner Welt auch kein großes Jammern zu spüren, weil es könnte ja sein, dass immer die schwarzen Kollegen von dir, die mit dir Musik gemacht haben, vielleicht gesagt hätten, auch wenn du wüsstest, wie schlecht wir behandelt werden oder so, aber das haben die ja anscheinend dann dir gegenüber auch nicht getan.
Nein, nein, gar nicht. Oder ich habe ja Toots Tillemans zufällig gefunden, begeben. Auf der Straße getroffen. Und zuvor waren wir in Schweden zusammen in einem Konzert. Und keiner hat von beiden gewusst, dass wir nach Amerika gehen. Das war eine Überraschung. Und er fragte mich, ob ich nicht nach Harlem mitkommen möchte, weil er Delta Rhythm Boys besuchen wollte. Es war ein Gesangsquartett. Und wir beide, wir sind mit dem A-Train, zwei Weiße, einfach nach Harlem gefahren. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Mhm. Und das war, glaube ich, vielleicht nicht so gefährlich damals.
Ja, oder man spürte einfach, dass ihr ja, dass ihr locker seid, dass ihr nicht ein Problem mit denen
Ja, habt. Das könnte sein. Aber das war, die Delta Rhythm Boys haben uns zum Essen eingeladen. Und nach dem Essen saßen wir alle auf dem Boden und haben musiziert. Das war auch so ein einmaliges Erlebnis. Naja, wie gesagt, ich bin dann überall auf der Ostküste Amerika, habe ich in Clubs gesungen. Und da gab es was sehr Lustiges in Philadelphia. Da sang ich in einem Club, wo es immer sehr spät wurde. Ich kam erst um 3 Uhr ins Bett. Und 8 Uhr morgens klingelte das Telefon. Und ich war natürlich im tiefsten Schlaf. Und da sagte eine Stimme, guten Morgen, ich bin Benny Goodman. Und ich war so überzeugt, dass es die Jungs vom Club, die mich begleitet hatten, dass die die Nacht durchgemacht haben und dass die mich ärgern wollten. Und dementsprechend habe ich reagiert. Und das sagt er noch. Und schließlich sagt er, I'm sorry, madam, I am Benny Goodman. Der wollte mich engagieren. Der wollte mit seiner Band eine Tournee machen. Aber ausgerechnet zu der Zeit hatte ich, das sollte für August, sollte die Tournee sein, hatte ich ein anderes Engagement, war schon vertraglich
gebunden. Du warst schon vergeben.
Und das war naja.
Ja, aber wie war das denn? Fiel es dir denn dann schwer, auf deinem fokussierten Weg auch mal eben gerade zu so einem verlockenden Angebot Nein sagen zu müssen? Weil ich meine, du warst ja schon ehrgeizig.
Ja, natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, ich habe immer so gedacht, oft sind Sachen, die negativ sind, die führen zu was Positiven. Also das Leben hat ja irre Wege und es führt uns durch schlechte Zeiten, gerade in bessere Zeiten. Und ich meine, ich weiß ja nicht, wie es geworden wäre, wenn ich mit der Band auf Tournee gegangen wäre. Vielleicht wäre mir da was passiert, was gar nicht so gut gewesen wäre. Also ich bin Optimist.
Also alles hat seinen Sinn.
Ja, das finde ich auch.
Einige Zeit später sollte der Vertrag bei deiner amerikanischen Plattenfirma verlängert werden und du wurdest zu einem Gespräch mit dem zuständigen Manager in ein Hotel in Manhattan gebeten. Yeah. Er traf dich in der Lobby und meinte dann, er wolle mit dir nach oben gehen, was du missverstanden hast und dachtest, er will mit dir nur in das Hotelcafé, welches damals meist so in der Mezzanine war. Aber er führte dich irgendwie direkt in sein Hotelzimmer.
Ich bin mit ihm die Treppe hochgegangen und er ging direkt in ein Hotelzimmer rein und versuchte mich gleich zu küssen.
Genau.
Und ich rannte weg. Und also, ich bereue das sehr.
Wie, dass du nicht weiter...
Ich hätte zuerst ohrfeigen müssen.
Also ich dachte, du bereust es sehr, dass du nicht weggerannt bist.
Gottes Willen, nee.
Du bist also, wie gesagt, weggelaufen und schlimm. Dein Vertrag wurde noch nicht mal mehr verlängert.
Das ist klar.
Also das war sozusagen die Strafe, weil du nicht mehr mit ihm machen wolltest.
Ja.
Bist du denn in deinem Leben oft in solche neumodisch genannten MeToo-Situationen geraten?
Nein, das war mein einziges. Das war wirklich mein einziges.
Mhm. Weil ich meine, du warst ja eine sehr, sehr, oder bist immer noch, aber als junges Mädchen natürlich für die Männer ein begehrtes Objekt und ein begehrtes Ziel gewesen. Aber interessant, dass dir das gar nicht öfter passiert. Ja,
vielleicht hat man gespürt, dass mit mir nichts zu machen ist.
Mhm. Also, dass du dich durchsetzen kannst.
Ja, ich glaube schon.
Kein Opfer bist.
Nein.
Hattest du eigentlich da in New York auch mal so einen ganz festen Freund? Oder interessiertest du dich selbst mit damals 24 immer noch nicht so wirklich für die Männer?
Nee, noch nicht. Also ich hatte nur Musik im Kopf.
Der 9. April 1953 war ausschlaggebend dafür, dass sich deine Karriere in eine ganz neue Richtung begab. Du gewannst den Publikumspreis der Sendung Chance of a Lifetime bei einem großen Fernsehsender, der auch landesweit ausgestrahlt wurde. Und mit dem Preisgeld konntest du dir endlich so ein Flugticket nach Hause kaufen und wieder zurück sogar, um endlich auch mal wieder deine Eltern zu sehen. Und als du dann in der Heimat Schweden angekommen warst, trafst du auf einen Plattenfirmenboss der deutschen Elektrola. Der Produzent hieß Nils Nobach. Und der hat dich gleich eingeladen, noch vielleicht kurz bevor du nach Hause wieder in die USA fliegst, unbedingt mal bei ihm in Köln vorbeizukommen, um deutsche Schallplatten aufzunehmen. Und das hast du dann auch gemacht. Und dort entstand dann dieses Lied Bella Bimba und wurde so ein riesiger Erfolg, dass du irgendwie das USA-Sein und das in die USA zurückkehren so ein bisschen sausen liest. Also du hast mal gedacht, naja, vielleicht gehe ich ein bisschen später, aber du bist erst mal geblieben. Ja. Und was hat dich denn in diesem ersten Moment, ich meine, okay, du hast da, glaube ich, 4 Stücke aufgenommen bei diesem ersten Mal in Köln. Aber dennoch, ich meine, da war ja diese Jazzkarriere in Amerika, da waren ja im Moment jetzt schon fast so ein bisschen der rote Teppich. Warum hast du das aufgegeben?
Ja, also da kamen so viele interessante Angebote auf mich zu in Deutschland. Ich habe ja auch Probeaufnahmen für Film gemacht. Und da wollte man gleich mit mir einen Film machen. Und ich dachte, das wäre mir in Amerika wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, meinen ersten Film habe ich ja in Schweden gemacht. Denn ich kam zurück von Amerika, wollte eigentlich nur meine Eltern besuchen. Ich habe dadurch, dass man in Schweden wusste, dass ich in Amerika so viel gearbeitet hatte, habe ich ja viel Presse gehabt und da bot man mir gleich an, auch einen Film zu machen. Das war mein allererster Film. Und dann kam kurz danach auch der erste deutsche Film.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, da waren einfach neue Angebote, neue Richtungen, die du einschlagen konntest. Also du warst auch neugierig auf anderes, weil du hättest ja sonst deine Karriere in Amerika auch perfektionieren können oder ausbauen können. Aber das hat dich einfach mehr gereizt, jetzt mal was Neues zu machen.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich so viele, so interessante Angebote in Amerika gekriegt hätte. Also in Deutschland, da fing ja alles an hier. Mhm. Und das war diese Aufbaustimmung, da hat mich sehr interessiert. Und ich war eigentlich sehr glücklich in Deutschland. Mhm. Ich war in der wahrscheinlich allerersten deutschen Unterhaltungs-TV-Sendung. Ich weiß nicht, welche die erste war. Eine war in Köln. Da war ich zum ersten Mal zusammen mit Peter Alexander, den ich sehr bewundert habe, hat eine sehr schöne Stimme. Und die andere war in Hamburg, da ist was Lustiges passiert. Als ich zur Probe kam, da hat der Regisseur gefragt, ob ich nach der Sendung ihn in die Stadt mitnehmen würde. Also die Studios waren in Lockstedt außerhalb. Sein Auto wäre in der Werkstatt und ob ich ihn mitnehmen könnte in meinem Auto. Ja, wollte ich natürlich. Und nach der Sendung kam Fred Bertelmann zu mir, der auch drin war, der Sänger, und fragte, ob ich nicht mit den Kollegen Kaffee trinken würde. Und da wollte ich ihm erklären, dass ich ja den versprochen habe, den Regisseur mit in die Stadt zu nehmen. Und ich war nicht ganz sicher, wie das deutsche Wort für jemanden fahren ist. Und ich hatte ein winziges kleines Lexikon, das ist vielleicht 5 Zentimeter groß. Und ich schaute schnell rein und habe 2 Wörter verwechselt. Das eine heißt auf Schwedisch Schutza und das andere ist ohne S, das heißt Schuta. Und ich habe die verwechselt und habe statt zu sagen, dass ich den Regisseur in die Stadt fahren würde, habe ich gesagt, dass ich ihn erschießen will.
Und hast dich gewundert, warum die so komisch geschaut haben wahrscheinlich.
Ja, genau. Also, ja, ich konnte mich dann aufklären. Aber
mit der Sprache ist manchmal sehr lustig. Ja. Mir ist auch mal was Ähnliches passiert. In Frankreich als Au-pair-Mädchen gearbeitet und dann bin ich in den Club Mediterranee. Und nach dem Club Mediterranee habe ich oft in Frankreich Fotoproduktionen gemacht und mit Modeleuten gearbeitet. Und durch die Zeit im Club Mediterranee, die natürlich von der Sprache her nicht so schick war, haben die immer gesagt, wenn sie irgendwas nicht mochten, c'est dégueulasse. Also das heißt aber nicht, das mag ich nicht, was ich dachte, sondern es heißt, es ist zum Kotzen. Und ich habe dann mal in einem ganz schicken Restaurant, in einer etwas schickeren Gruppe, auch weil ich was nicht mochte, habe ich gesagt, c'est dégueulasse. Und dann haben die alle ganz komisch geguckt, ja. Und irgendwie hat mir dann mein Nachbar so ein bisschen gesagt, oh, das ist aber nicht so ein tolles Wort und so. Und dann habe ich das erst begriffen gehabt. Also man kann sich da auch manchmal ein bisschen ins Fettnäpfchen setzen, genau, wenn man nicht ganz so gut die Sprache spricht. In diesem Schicksalsjahr 1953 interviewte dich ein 2 Jahre jüngerer Amerikaner aus Florida für den amerikanischen Radiosender AFN in Stuttgart, der dort seinen Wehrdienst absolvierte. Ihr habt euch verliebt und schließlich machte er einen Heiratsantrag mit der Aussicht, nach der Beendigung seines Wehrdienstes einige Monate später mit dir nach Florida zu gehen, um dort zu heiraten. Du hast gleich Ja gesagt, doch umso näher die Zeit rückte, umso mehr zweifeltest du so ein bisschen an deiner Entscheidung, hattest nicht mehr so ein richtig gutes Gefühl, warst aber zu feige, um ihm ehrlich zu sagen, dass du eigentlich jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt heiraten wolltest. Also du wolltest dein Versprechen halten, so warst du erzogen. Bist dann 54 mit ihm nach Florida geflogen. Dort habt ihr völlig unromantisch, ohne Brautkleid, ohne Gäste geheiratet. Aber wenige Monate später war die Ehe schon wieder geschieden. So als hättest du es eben schon geahnt. Wie hast du diesen Lebensabschnitt oder diesen Moment empfunden und was hast du daraus lernen können?
Also ich war eigentlich todunglücklich. Ich wusste, das ist alles falsch. Aber wie gesagt, ich war dazu erzogen, wenn ich was verspreche, muss ich das halten. Und aber alleine diese Trauung war so skurril in einer kleinen Kirche in Orlando. Mein Zukünftiger hatte da einen Pfarrer gefunden, wie weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ging von einer Stunde auf die andere. Wir waren in der kleinen Kirche und ich habe gekniet da vorne am Altar, als der Pfarrer da von der Ehe gesprochen hat. Und da habe ich die Augen zugemacht, um ihn besser zu verstehen. Und dann habe ich die plötzlich aufgemacht und da schaute ich direkt auf eine Schachtel Chesterfield-Zigaretten, die aus einem seiner etwas schäbigen grauen Anzug an der Tasche raussteckte. Und er sagte, na, das ist falsch. Das hier ist alles falsch, aber das war alles zu spät.
Also du hast, aber du sagst, du warst traurig, aber es war jetzt nicht der Weltuntergang für dich, als es dann wieder geschieden wurde. Weil in der Zeit, du musst es ja auch sicherlich mal deinen Eltern auch erzählt haben, dass du jetzt geheiratet hast.
Ja, ja.
Oder hast du es ihnen vorher erzählt?
Nein, nein, natürlich nicht.
Also, oder konntest du das Gesamte von ihnen geheim halten?
Ja, ich habe nicht dran gedacht, das war ja meine Sache. Aber die haben natürlich gewusst.
Ach so.
Die haben gewusst, dass ich mit dem Mann zusammen war und der war auch mit mir in Schweden mal.
Ach so. Also das, aber sie haben auch gewusst, dass du geheiratet hast.
Ja.
Und sie haben auch dann gewusst, dass du eben wieder geschieden warst.
Ja, ja.
Weil das war ja so Anfang der 50er Jahre noch nicht so wie heute. Also eine geschiedene Frau zu sein, hatte ja auch so einen gewissen Makel.
Ich habe es nicht so empfunden. Also ich war so glücklich, wieder frei zu sein.
Okay, es hat alles überwiegt. So bist du dann also wieder nach dieser kurzen Episode zurück nach Europa geflogen und konntest ab diesem Moment auch die ganzen vielen Film- und Auftritts- und Plattenangebote annehmen, die nämlich tagtäglich irgendwie eintrudelten. Also man riss sich regelrecht um dich. Schnell hast du, wie du schon gesagt hast, mit Peter Alexander gedreht, Karl-Heinz Böhm, Harald Junke, Gustav Knuth, bist auch Stars wie Katharina Valente oder Bill Ramsey begegnet und bist mit ihnen aufgetreten und wurdest auch gute Freundin des Pianisten Paul Kuhn und der tanzenden Zwillinge Alice und Ellen Kessler. Hast du denn trotz deines Talentes dennoch immer mal wieder so ein bisschen Angst gehabt, nicht gut genug zu sein?
Das hatte ich immer. Das hatte ich immer. Aber es ist auch was anderes. Mein Vater wollte ja nicht, dass ich diesen Beruf habe. Und für mich war die Singerei etwas Vorübergehendes. Und drum habe ich vielleicht auch bin ich vielleicht in diese Ehe eingegangen, weil mir natürlich bewusst war, es sollte nicht weitergehen. Ich hatte immer noch nicht begriffen, wie wichtig für mich Musik war.
Also das war auch eine Fügung, dass eben manche Dinge nicht geklappt haben. Ich nenne es jetzt mal Fügung. Und du auch hingeführt worden bist zu den Dingen, die auch danach dir alles bedeuteten.
Ja, genau. Ich habe ja dann noch einmal geheiratet, den Michael Pfleka. Und er machte ja da große Karriere und war umschwärmt und sah gut aus. Und das ist klar, dass das nicht so gut ging. Ich habe ja dann aufgehört, weil ich dachte, aha, jetzt muss ich Ehefrau sein. Und so wie mein Vater es wollte, also nicht mehr singen, was natürlich total falsch war. Aber die Scheidung, also wir haben uns noch nicht geschieden, wir sind erst nur separiert. Erst 8 Jahre später haben wir uns scheiden lassen. Aber auf jeden Fall, diese Trennung war für mich sehr, sehr schwer.
Ja, also schwerer als die erste.
Ja, das ist kein Vergleich. Und da habe ich ein bisschen mir Gedanken machen können über mich selbst und über mein Leben. Und da ist mir endlich klar geworden, wie viel Musik für mich Musik bedeutet in meinem Leben. Und da fing ich wirklich an. Da war ich ja, das war 62, ich war 33. Da fing ich wieder an, Gesangsunterricht zu nehmen und wurde sehr ehrgeizig. Hatte auch wunderbare Engagements, wo ich die Musik machen konnte, die mir am Herzen liegt. Herzen natürlich. Schlager war eigentlich nie mein Ziel. So Musicals, Volkslieder und alles Mögliche. Ich hatte dann alle Möglichkeiten, andere Musik zu machen. Und da fing erst mein Leben richtig an. Da war ich glücklich.
Du sagst ja, bei deiner zweiten Ehe, da warst du dann bei der Scheidung, oder nicht bei der Scheidung, bei der Trennung, so Anfang, Mitte 30. Auch für die damalige Zeit ein Moment, wo man ja schon davon ausgeht, dass man zumindest, wenn man also verheiratet war, dass man ja dann auch eine Familie gründet, dass man Kinder bekommt. War das für dich ein Thema in deinem Leben, dass du nie Kinder bekommen hast?
Hey, das war ein Thema, das immer verschoben wurde. Es kam nicht dazu, da war nicht, also solange es möglich war, hatte ich nicht den richtigen Partner. Mhm. Und das dann eines Tages war es natürlich zu spät.
Aber du hast dich nicht gegrämt. Es gibt ja
gegrämt,
Frauen,
die... Nein, gegrämt nicht. Also ich weiß, ich hätte nicht Kinder haben können und gleichzeitig Karriere machen. Das weiß ich, das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte dann ständig ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern gehabt. Und auf der anderen Seite, also da Musik für mich so wichtig war, hätte ich sicher auch darunter gelitten, das nicht voll auskosten zu können.
Also es ist fast ein bisschen so, als musste man sich zumindest damals auch entscheiden. Heute ist es ein bisschen anders. Heute wird ja oft erwartet, dass man eine ganz tolle Mutter ist, ganz viele Kinder hat und noch dazu ganz tolle Karriere macht.
Ich weiß nicht, wie die Frauen das machen. Ich bewundere sie, aber das...
Weiß gar nicht, ob es...
Das kann nicht einfach sein.
Nee, ich glaube, dass es sehr viel Belastung ist, also diesen Spagat auch hinzubekommen.
Aber es ist wahrscheinlich auch so, dass heutzutage die Männer mehr mithelfen.
Das ist
und
richtig.
Und dass die Männer vielleicht auch mehr sich um die Kinder
ja,
kümmern.
Ja, ich sehe das bei meiner Tochter und bei meinen Enkelkindern, dass... der Mann meiner Tochter wirklich fantastisch mithilft. Auch interessanterweise dahingehend, dass er arbeitet und meine Tochter mit den ganz kleinen Kindern zu Hause bleiben kann. Also, dass man das ermöglicht, dass man da eben Mutter sein darf.
Ja.
Früher wurde es vorausgesetzt.
Ja, ja.
Dann gab es meine Generation, wo das fast so ein bisschen war, wie, du bleibst zu Hause, ist ja unmöglich. Ja. Und jetzt ist es wieder so eine neue Tendenz, dass man wieder gerne auch bei den Kindern ist und für die Kinder da
ja,
ist.
Ja, aber es gibt ja auch heute Sängerinnen, die auch Familie, und zum Beispiel die Wenke Möhre hat 4 Kinder und hat eine tolle Karriere gemacht. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Also ihre Mutter war zuerst da und hat sich um die Kinder gekümmert, aber die war ja nicht immer da, die ist ja früh gestorben. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen.
Die Wenke Möhre war ja auch mal eine Ehefrau deines zweiten Mannes.
Ja, 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 ja. Die kam nach mir.
Genau. Nochmal zurück zu diesem Jahr 1955, wo du dich ja entschieden hast, ganz nach Deutschland zu ziehen. Also nicht mehr zu pendeln. Nun lebst du schon seit fast 70 Jahren in diesem Land. Erst in der Nähe von Stuttgart und dann eben seit 1960, seit deiner Heirat mit deinem zweiten Mann hier in München. Was war es denn genau, was dich nicht nur hier hingezogen hat? Das habe ich ja verstanden, dass man diese ganzen Angebote, das alles. Aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, ob man hier wirklich leben will, also feste leben will. Also hattest du auch manchmal Heimweh oder war das einfach hier dein neues Zuhause?
Naja, also in den 60er Jahren habe ich auch in Schweden ein bisschen gearbeitet, habe viele Schallplatten gemacht, die gut gingen, also war in den Charts. Und ich habe auch in Schweden Tournees gemacht, 63 und 64. Aber ich wollte nicht zurück nach Schweden. Mhm. Ich wollte schon als Kind wusste ich, dass ich weg muss. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich gehöre hierher in Deutschland. Aber ich habe immer noch einen schwedischen Pass. Ich würde den nicht aufgeben können. Mhm. Ich habe jetzt ein Problem, weil mein Pass muss alle 5 Jahre erneuert werden. Und das kann ich nicht in München machen. Ich müsste nach Berlin, nach Prag oder wo es ein ein Konsulat gibt, genau, die Pässe ausgeben kann.
Ich kenne es von meiner Mutter, die ist eine Norwegerin. Ja, und die musste auch mit dem Zug nach Berlin fahren, weil die hatten erst gesagt, man könnte so Fingerabdruck, kommt irgendwie so ein Gerät. Ja. Aber das hat alles nicht geklappt. Also das ist Wahnsinn.
Also vor 5 Jahren, wo mein Pass erneuert werden müsste, da habe ich gesehen, es ist für mich einfacher, nach Stockholm zu fliegen. Da gibt es nämlich in der Nähe vom Flughafen Arlanda, gibt es eine Polizeidienststelle, wo man Pässe beantragen kann. Ich bin also nach Stockholm geflogen, habe meinen Pass beantragt und dann wieder zurück. Das war einfacher als nach Berlin, denn da hätte ich im Voraus am Tag vorher ankommen müssen, weil ich dann um 9 Uhr hätte da sein müssen. Das wäre viel komplizierter. Aber wie ich es dieses Mal mache, weiß ich nicht.
Aber es ist schon interessant in einer so modernen Zeit wie heute, dass das noch nicht möglich ist.
Ja,
und gerade, dass man eben die etwas älteren Menschen, meine Mutter ist auch schon 87, dass man die dann da so rumschickt. Ja, das finde ich also sehr, sehr spannend.
Also ich werde auf jeden Fall dem schwedischen General, wie heißt das?
Konsul?
Generalkonsul, einen Brief schreiben und ihm schreiben, dass ich jetzt 95 Jahre alt bin und dass eine Fahrt nach Berlin kann, würde ich nicht überleben. Und wie ist es, muss ich jetzt meinen Pass aufgeben und mir einen deutschen Pass anlegen, also was ich gar nicht möchte. Also ich werde, vielleicht finden die eine Lösung, wie man
bestimmt,
das machen kann.
Bestimmt. Die 60er Jahre waren sehr so geprägt von Wirtschaftswunder, Minirock, freier Liebe, aber auch von Tragödien wie dem Attentat auf John F. Kennedy und dem Bau der Mauer natürlich. Du hast ja bereits 9 Jahrzehnte miterlebt und viele Wandlungen beobachtet. Welches Jahrzehnt war denn dein glücklichstes?
60er Jahre. Ja, da habe ich viel gearbeitet und da war meine Stimme am besten. Die ganzen 60er und 70er Jahre, dann ging es nicht mehr so gut. Also ich habe eine gute Technik gehabt, aber das war nicht mehr so leicht, so richtig voll auszusingen.
Aber unabhängig von deinem Talent, von deinem Singen, von deinem Können, wenn du so die ganzen Jahrzehnte erspürst, auch in ihrem, ja, in dem, was passiert ist, in der Ausstrahlung, in dem, was man sagen durfte oder nicht sagen durfte, wie frei man sein konnte. Gab es da auch so irgendwie ein Jahrzehnt, wo du sagst, das war schon was ganz Besonderes, jetzt neben dem, wo du am besten singen konntest?
Ja, ja.
Oder waren es auch die 60er?
Naja, also ich glaube, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die 50er Jahre in Deutschland miterleben durfte. Also diese Aufbauzeit, das war wirklich was ganz Besonderes. Aber das gab es ein bisschen auch in den 60er Jahren.
Ja, ja.
Ab 70er Jahre ging es ein bisschen abwärts. Also dann war der, da hat man gespürt, da fingen die Menschen an, vielleicht zu satt zu sein. Da hatten die nicht mehr diesen Wunsch, was aufbauen zu müssen. Und die haben zu viel verlangt. Im Vergleich mit den 50er Jahren waren die natürlich viel bescheidener.
Ja. Dann haben sie ein bisschen mehr gefordert, meinst du?
Schon gefordert, gefordert. Und dann kam natürlich die Blütezeit. Mhm. Das fing wohl schon in den 60er Jahren, fing in den 50er Jahren an und dauerte bis in die 70er Jahre, habe ich das Gefühl. Dann ging es langsam in eine andere Richtung.
Das ist interessant. Ja, ich war ja eher so in meinem vollen Blüte, klar, 70er Jahre, ich bin 62 geboren, aber so 80er war schon sehr wichtig für uns. Und wir haben immer, also ich denke immer, das waren die 80er Jahre, ja, wo man, wo, aber so empfindet es eben jede Generation anders. Da hatte ich so das Gefühl, da hatten wir alle die dicken Schulterpolster und wir machten Karriere und wir haben irgendwie uns nichts sagen lassen von niemand. Also es war so eine Zeit, wo Frauen plötzlich, glaube ich, so ein bisschen ihre Ellenbogen gezeigt haben, ja, weil vorher war, glaube ich, 70er so ein bisschen diese sexuelle Befreiung, auch durch die Pille und so weiter.
Ausfallkolle.
Genau. Ja. Aber die 80er waren so ein bisschen so, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, in welchem Jahrzehnt man vielleicht auch so in seiner Blüte steht. Gell? Dass man das dann auch so ein bisschen so empfindet.
Genau, die 80er waren für mich eigentlich nichts Besonderes.
Siehst du, du hast ja im Laufe deiner Karriere auf den vielen Reisen und Tourneen rund um den Erdball auch viele internationale Stars kennengelernt, wie zum Beispiel Gregory Peck, Salvador Dali, Anne Bancroft, Mel Brooks oder Louis Armstrong. Inzwischen warst du selbst auch ein internationaler Star geworden, hast zum Beispiel bei BBC London in der 13-teiligen Showserie Rolf Harris Show mitgewirkt. Du bist mit Tom Jones auf Europa-Tournee gegangen, bekamst auch eine eigene TV-Show im deutschen Fernsehen mit dem Titel Kennen Sie Miss Jones. Du hast die weibliche Hauptrolle in dem Musical Promises, Promises im Theater des Westens in Berlin gespielt. Und du tourtest mit dem Tanzorchester des Südwestfunks durch Asien. Deine Karriere nahm also irgendwie gar kein Ende. Selbst mit 75 ungefähr, 2004, bist du noch mit Alice und Ellen Kessler, Chris Howland, Greti Kaufeld und Götz Alsmann auf Tournee gegangen. Wie sehr hat dich denn der Ruhm in all diesen Jahrzehnten ganz persönlich verändert? Oder hat er das gar nicht?
Überhaupt nicht verändert. Nee.
Ja, weil die meisten Menschen verändern sich ja auch mit dem Ruhm und mit dem Rampenlicht.
Ich bin langsam hineingewachsen. Also wie gesagt, ich war nie eine Rampensau. Und das war, ich habe da eine Art, eine Technik entwickelt, so als würde ich auf einen Knopf drücken und da kommt, gehe ich auf die Bühne, dann kann ich das und das schaffe ich auch. Das ist okay. Aber ich müsste dann in eine andere Haut schlüpfen. Also dieses Bekanntsein, sogenannte Promis-Sein, da bin ich in einer anderen Haut. Aber das ist vielleicht schwer zu erklären für jemanden.
Also du wurdest keine Diva.
Ich war noch nie eine Diva.
Du wurdest keine Zicke.
Nein. Und das war für mich ein bisschen ein Problem bei den Filmen. Ich bin ja keine gelernte Schauspielerin. Ich habe immer mich selbst spielen können und das konnte ich. Und manchmal hatte ich Rollen, wo ich so ein bisschen Diva sein müssen. Das war für mich sehr, sehr schwer. Das lag mir überhaupt nicht.
Also bei dir hat man keine lange Liste bekommen, was jetzt genau in deiner Garderobe liegen muss. Und also ich habe mal gelesen, ich glaube, bei Jennifer Lopez war es oder Beyoncé, dass sogar die in ihrem Hotelzimmer einen nagelneuen Toilettensitz haben wollte. Und also es gibt ja die verrücktesten Sachen, was die Stars sich so heutzutage wünschen.
Naja, aber das war früher doch ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren war ich mal auf Tournee und ich hatte schon meinen Auftritt gemacht und ich stand an der Seite der Bühne und habe mit dem Tourneeleiter ein bisschen mich unterhalten. Und er hatte einen Blumenstrauß in der Hand, den er der Sängerin, die auf der Bühne war, überreichen musste, wo ihr Lied zu Ende war. Und der hat das verpasst. Wir haben uns unterhalten und er hat ihr den Blumenstrauß nicht überreicht. Und sie kam raus, hat den Blumenstrauß genommen und hat den an die Wand gefeuert. Ich konnte das überhaupt nicht verstehen.
Ja, dann waren dir eben solche Allüren fremd.
Ja.
Was ja auch sehr schön ist und sehr für schön ist und für dich spricht. Dein Vater starb 1973 an Darmkrebs, deine Mutter 13 Jahre später, 1986, an ihrem 5. Herzinfarkt. Das Schicksal wollte es so, dass du von dem Tod beider Eltern telefonisch erfahren musstest, als du genau an diesen beiden Tagen jeweils einige Stunden später in eine Live-Sendung in Deutschland gehen musstest.
Ja.
Somit konntest du nicht sofort heimfliegen oder dich ins Bett vergraben und weinen, sondern du musstest auf die Bühne. Ich kann mir selber gar nicht vorstellen, wie du das geschafft hast.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie ich das geschafft habe.
Wohin hast du denn den ganzen Schmerz vergraben?
Bei meinem Vater, da war ich mitten in einer ZDF-Fernsehsendung und am Tag, die wurde aufgezeichnet und später gesendet, aber es spielt ja keine Rolle. Aber zum Glück war die Musik war vorher aufgenommen und ich musste nur zu Playback mitsingen. Ich habe 8 Uhr morgens erfahren, dass mein Vater tot ist und ich hatte natürlich... Der ist ja 8 Monate lang gestorben. Ich flog dauernd nach Schweden. Ausgerechnet, wo ich nicht hin konnte, ist er gestorben. Naja, Schicksal.
Suchen sich Eltern manchmal auch aus, dass sie alleine
aber,
sind.
Aber man hat von der Produktion, haben sie es ja gewusst. Und ich musste zur Generalprobe nicht kommen. Aber ich kam ins Studio und da haben die Kollegen fielen mir alle um den Hals. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Da kamen mir sofort die Tränen. Bei meiner Mutter war das ein bisschen anders. Da habe ich auch morgens um 8 erfahren, dass sie gestorben ist. Und da hatte ich eine Live-Sendung, die wurde nicht aufgezeichnet. Und da in der Sendung war vereinbart, dass ich ein ganz süßes, kleines schwedisches Volkslied zu singen hatte. Und dieses Lied hat einen ganz besonders schönen Text. Ich muss den übersetzen, damit man versteht, was es für mich war. Das heißt, wer kann segeln ohne Wind? Wer kann rudern ohne Ruder? Wer kann sich trennen vom liebsten Freund ohne Tränen? Ich kann segeln ohne Wind, ich kann auch rudern ohne Ruder, aber nie könnte ich mich trennen vom liebsten Freund ohne Tränen. Ausgerechnet dieses Lied musste ich live singen, wo meine Mutter gestorben war. Das war sicher das dramatischste Erlebnis meines Lebens. Das ist so schwer, da muss man sich so zusammennehmen. Ich habe es geschafft, ich weiß nicht wie. Denn es wurde nicht aufgezeichnet und ich hätte es auch nicht sehen wollen.
Hat dir der liebe Gott ein bisschen Kraft geschenkt, um das durchzuhalten?
Wahrscheinlich.
Ein bisschen später, 1975, hast du beim Entrümpeln deines Kellers einen alten Malkasten gefunden, den ein Freund irgendwann mal bei dir vergessen hatte. Damit erwachte wieder so eine Liebe und Leidenschaft zum Malen. Und du hast auch gleich dir Sachen besorgt, hast auch verschiedene Studien gemacht in München, aber auch in Salzburg, an der Volkshochschule in Pullach hier, an der Sommerakademie auch wieder in Salzburg. Also du hast einfach losgelegt und hast auch schon ein Jahr später, 1982, deine erste Ausstellung gehabt in einer Galerie in Köln. Aber was ich interessant fand, als man deine Vita las, du hast nie deine Originale verkaufen wollen, sondern du hast immer Lithografien anfertigen lassen, hast die verkauft, also sogenannte Drucke. Mhm. Und deine Originale, ja, die hast du wieder mitgenommen nach der Ausstellung.
Sind ja meine Kinder.
Genau, ich wollte dich gerade fragen, woran liegt das denn? Also,
Also man kann ja die Kinder nicht verkaufen. Also ich habe bei einer Ausstellung habe ich 6 Bilder verkauft und das hat wehgetan. Da habe ich entschlossen, nee, ich verkaufe keine mehr. Aber ich kenne das Ehepaar, die alle 6 Bilder gekauft haben. Oh, ich könnte sie zu jeder Zeit besuchen.
Sehr süß. Ja, ich habe selber auch mal gemalt und hatte meine erste Ausstellung, als ich auch ein Teenager war, in der Bank in Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin. Und dann hat mich das auch so verunsichert, dass die Leute da so miteinander geschwatzt haben und Champagner getrunken haben und eigentlich sich ich fühlte mich so entblößt. Und da habe ich mir auch gesagt, ich zeig niemanden mehr meine Bilder. Ich male nur noch für mich. Also es ist, ich glaube, Bilder, ich kann das gut nachvollziehen, Bilder haben so was ganz Intimes auch, gell? Und Persönliches. Weil es ist ja auch ein Moment, in dem man das malt. Und das wegzugeben, finde ich auch zum Teil auch sehr traurig. Ich habe mal einen Sammler kennengelernt, der mir gesagt hat, er hat 3000 Bilder oder so in irgendwelchen Hallen verpackt. Also er kauft, aber es wird nirgends hingehängt. Also weil er gar nicht den Platz natürlich hat und die Museen auch bestückt sind. Also wertvolle Bilder. Aber ich habe mir dann gedacht, wie schrecklich. Dann malt ein Künstler etwas und es wird nie aufgehängt. Ja, es ist einfach nur verpackt in einer Scheune oder ja, in einer Halle.
Es ist natürlich gut, wenn die Bilder in ein Museum,
ja.
Museum kommen, dass jeder das jede sie sehen kann. Ja.
Aber gar nicht sehen, einfach nur in eine...
Also ich hätte nichts dagegen, meine Bilder in einem Museum zu sehen, aber nicht verkaufen und dafür Geld kriegen.
1979 wurdest du wieder einmal mit dem Kreuzfahrtschiff MS Europa auf eine tolle Reise geschickt. Und dort verliebte sich der Konzertpianist Alex Radzic aus Kroatien in dich. Er war 28, du 68, also ein Altersunterschied von 40 Jahren. Er gestand dir noch an Bord seine große Liebe, aber du hast seine Avancen nur mit dem Satz weggeschmettert, Mai, ich könnte ja deine Großmutter sein. Und warst insgeheim auch so ein bisschen froh, dass die Reise bald zu Ende ging, nämlich taten sich auch bei dir so ein bisschen die Schmetterlinge im Bauch, machten sich so ein bisschen breit.
Der ließ aber das lag an der Musik.
Ach, okay. Naja, vielleicht nicht nur. Er ließ aber nicht locker und schrieb dir täglich leidenschaftliche, poetische Liebesbriefe aus Wien, wo er lebte und Musik studierte. Du konntest nicht anders und hast dann seine Briefe auch beantwortet. Und wenig später habt ihr ganz oft miteinander telefoniert und es begann eine sehr große Liebesgeschichte. Irgendwann nach vielen Reisen zwischen München und Wien stand er dann mit seinem ganzen Hab und Gut vor deiner Haustüre und zog samt Konzertflügel, der natürlich ein bisschen später nachgeliefert wurde, bei dir hier ein. Und du hast daraufhin das Untergeschoss deines Hauses in ein kleines Musikstudio für ihn eingerichtet und gewandelt und die Liebe genossen. Hast du diese skandalöse Beziehung, ich nenne sie jetzt mal so, weil es ist ja doch interessant, wenn Männer 40 Jahre jüngere Frauen haben, dann sagt man, sie sind irgendwie ein doller Hecht. Und bei umgekehrt scheint anscheinend in unserer Welt, kann ja irgendwas mit dieser Frau nicht stimmen, so ungefähr. Wie kann die nur? Aber hast du das erstmal der Presse gegenüber geheim halten wollen? Oder bist du damit gleich stolzen Hauptes
an die Freiheit? Also ich war überzeugt, dass es nur ein Strohfeuer ist und bis das zu Ende ist, kann ich es geheim halten. Das war aber nicht so. Ja, genau. Per Zufall kam es raus und ich musste dazu stehen.
Ja, Liaison ist der falsche Ausdruck, die Partnerschaft hielt ja 13 Jahre,
ja.
Sehr glücklich.
Ja.
Und erst als er seinen Beruf als Konzertpianist aufgab und eine Internetfirma gründete, war plötzlich auch das ein bisschen weg, was euch stark verbunden hatte, nämlich die Musik.
Ja, genau.
2011 habt ihr euch in Liebe und ohne Schuldzuweisungen getrennt und seid bis heute gute Freunde geblieben. Er ist inzwischen verheiratet, hat eine Tochter, mit der er dich auch ab und zu mal besuchen kommt. Mit 82 warst du dann also plötzlich wieder allein in diesem Haus. Fühlst du dich seitdem, das sind ja auch schon wieder 13 Jahre, die es her ist, manchmal auch einsam?
Überhaupt nicht. Ich bin ja mit mir. Bin ja nicht einsam.
Ja, weil das ist ja so ein Thema. Also ich spreche da auch manchmal mit meiner Mutter drüber, die wie gesagt 87 ist. Und sie sagt schon manchmal so, oh, heute fühle ich mich so ein bisschen einsam, obwohl sie eigentlich mit meinem behinderten Neffen zusammenlebt und immer wirklich viel um die Ohren hat. Und trotzdem ist da manchmal was. Vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, aber das ist bei dir gar nicht so.
Nein,
also
überhaupt
du stehst
nicht.
Immer auf. Nein. Und hast Elan.
kann man sagen.
Und auch nicht dieses Gefühl, du müsstest jetzt irgendwie wieder einen neuen Partner finden.
Nee. Das ist etwas, was ich von meiner Mutter geerbt habe, glaube ich. Sie lebte ja 13 Jahre alleine, nachdem mein Vater gestorben war, und die ist richtig aufgeblüht. Mhm. Die hat da Reisen gemacht, die hat mich oft besucht. Da musste sie mit dem Bus 24 Stunden aus Schweden hierher fahren. Das war für sie aufregend und spannend.
Aber der Unterschied war ja ein bisschen, deine Mami hatte ja einen sehr dominanten Mann, Papa, und hatte auch, glaube ich, eine Krankheit mit ihrer Zunge? Oder?
Nein, sie hatte in dem Gaumen ein Loch. Und schon als Kind, glaube ich, hat sie da eine Art Prothese gekriegt. Und ihre Sprache war ein bisschen fremd. Ich habe es als Kind gar nicht gemerkt. Aber möglicherweise hat es mich unbewusst gestört.
Ja, oder sie hat es vielleicht auch gestört. Ja, deshalb war sie vielleicht auch ein bisschen devoter, ein bisschen zurückhaltender.
Absolut, ja. Ich meine, zu der Zeit hat sie ja keine psychologische Hilfe mit sowas gekriegt. Das musste man selbst.
Ja, aber du warst ja
damit fertig werden.
Aber du warst ja nach diesen 13 Jahren mit dem jungen Mann nicht irgendwie, oder zumindest klingt das nicht so, hat er dich ja nicht irgendwie festgehalten in deinem, also deine Freiheit hat er dir ja nicht genommen. Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn du jetzt so sprichst, dass du auch ein bisschen nachher, als du wieder alleine warst, vielleicht auch das genossen hast, dass du jetzt wieder frei bist.
Ja, es ist wirklich so. Und ich bin froh, dass wir gute Freunde sind. Und dann ist es, glaube ich, auch viel leichter, sowas zu verarbeiten.
Du bist ja jetzt 95. Wie empfindest du denn dein Älterwerden, den Verfall des Körpers, der mir mit 62 schon auffällt, die Vergänglichkeit und natürlich auch den ein bisschen näher rückenden Tod?
Es ist so. Es ist, wie es ist. Also da kommen ja neue, altersbedingte Krankheiten dazu. Die muss man, wenn man was dagegen tun kann, sollte man natürlich machen. Aber sonst muss man versuchen, die zu ignorieren. Und ich habe gemerkt, das meiste geht von alleine weg. Wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man sich nicht daran festhält.
Und wenn man sich nicht krämt. Also du schaust jetzt nicht dir immer Fotos an, wo du 20 bist und ärgerst dich, dass du nicht mehr ganz genauso aussiehst.
Nicht. Ich kann es ja nicht ändern. Das wäre doch dumm.
Ja, aber wenn man heute so ein bisschen schaut, versuchen ja viele älter werdende Frauen, geben ja alles dafür, dass sie irgendwie ein bisschen die Zeit aufhalten können, auch wenn es vielleicht gar nicht klappt.
Ich glaube, dass jedes Alter hat seine Reize. Also jedes Alter ist schön. Und meine, je älter man wird, umso mehr versteht man von Leben, umso mehr begreift man, was das Ganze sein soll. Und ich weiß ja nicht, wie lange ich noch leben kann, aber ich freue mich über die Jahre, die ich vielleicht noch habe. Aber wenn es soweit ist, dann füge ich mich.
Letztes Jahr erschien deine wunderbare Biografie mit dem Buchtitel »Erstens kam es anders und zweitens, als ich dachte«, einem Zitat von Wilhelm Busch. Empfindest du es als Glück, dass unser aller Schicksal immer ein Geheimnis bleibt?
Ich glaube ja. Das macht das Leben spannend. Man weiß ja nicht, was morgen passiert. Es kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein. Und wenn man weiß, dass es was Schlechtes sein kann, dann ist das doch ein Grund, dankbar für den heutigen Tag zu sein. Und es gibt ja auch Situationen, wo es einem schlecht geht, wenn man dann weiß, dass es morgen wieder ganz gut aussehen kann.
Ja, liebe Bibi, ich danke dir sehr für das wunderbare Gespräch und dass du uns in dein Herz hast blicken lassen und uns teilnehmen hast lassen an deinen wunderbaren Erlebnissen. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich dir letzten Dezember bei dem Hauskonzert von unseren Freunden Mackie und Pete York in Bad Tölz begegnen durfte. Und dass du gleich Ja gesagt hast, als ich dich dort fragte, ob du bei meinem Podcast mitmachen möchtest.
Da wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist. Aber du hast es mir erklärt. Und ich bin sehr froh. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte.
Ja, dann danke ich dir. Und bis bald hoffentlich.
Ja. Wieder.